Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Nun ist gleich ein studierten Informatiker, Mathematiker und Wirtschaftsingenieur. Von all dem verstand Michael Wildenhain echt viel, bevor er einer der angesehensten deutschen Schriftsteller wurde. Mit vielen preisgekrönten Romanen. Zuletzt war er bei uns mit Der Erfindung der Null, ein Krimi mit Mathe-Einschlag. Eine gewisse Kombinationsgabe könne dabei nicht schaden, hat er damals gesagt, ja, hier bei uns im Studio. Und diese Fähigkeit wäre jetzt wohl auch ganz gut bei Michael Wildenhains erstem Sachbuch. Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz. Guten Morgen, willkommen. Herr Wildenhain.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ich sag's lieber gleich. Bei all den Wissensgebieten, auf denen Sie sich auskennen, war ich in der Schule also die letzte Flasche. Reden Sie mit mir, wenn wir es aufs Technische kommen, also bitte wie mit jemand, der so gerade bis zum Bruchrechnen einigermaßen kam. Aber erstmal vielleicht, wie kamen Sie denn jetzt drauf, dieses Buch zu schreiben? Weil ja die Debatte um KI, ChatGPT die Welt durchfegt, wie sonst was?
Also der unmittelbare Auslöser war natürlich in der Tat die Debatte um ChatGPT beziehungsweise die Indienstnahme, wenn man so will, und die Überlassung an die Öffentlichkeit. So ist diese Idee geboren, aber der Gegenstand interessiert mich schon weit länger. Also man könnte fast sagen, genauso lange wie mein literarisches Schreiben. Ich habe 1981 angefangen, Informatik zu studieren, damals noch im Nebenfach. Da war ich in Philosophie immatrikuliert. Und hatte als Nebenfächer Informatik und Linguistik. Damals wurde noch mit Lochkarten operiert beim Programmieren. Und man hat noch sowas gegründet wie Anti-Computergruppen an der Uni.
Anti-Computergruppen?
Anti-Computergruppen. Aber nichtsdestotrotz hat mich schon damals, und zwar eben von der Philosophie her kommt, das Gebiet künstliche Intelligenz sehr stark interessiert. Und es hat mich begleitet durch mein Leben und insbesondere bei meinen beiden Abschlussarbeiten dann in Informatik, die sozusagen diese Diskussion, jetzt nicht ChatGPT, die habe ich vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren geschrieben, es waren zwei. Also schon damals hat mich die philosophische Diskussion um künstliche Intelligenz und die Frage, inwieweit Maschinen intelligent sein können, dürfen, müssen, werden, sehr interessiert.
Ich meine, jetzt lernt alle Welt kennen. Ich meine, es ist noch keine 2 Jahre her, als ChatGPT an den Start ging und was die Maschinen jetzt schon zu leisten imstande sind, ist doch unglaublich. Oder nur für uns Laien, sagt jemand wie Sie, ja, geht.
Ist also eigentlich
logisch.
In meinem Buch wird die These vertreten oder ich mache die These stark, dass von Intelligenz zu reden im Kontext künstliche Intelligenz nicht besonders sinnvoll ist. Weil der Maßstab ist ja immer die allgemein menschliche Intelligenz und das, was Menschen in der Lage sind zu leisten, noch, die Zukunft kennt keiner, ist letztlich anders als das, was Maschinen in der Lage sind zu leisten. Trotzdem ist es auf bestimmten eng umrissenen Gebieten durchaus so und es wird zunehmend mehr, also diese eng umrissenen Gebiete werden zunehmend mehr, dass Maschinen Erstaunliches leisten und die Menschen in diesen Spezialbereichen durchaus übertreffen.
Sie legen Ihr Buch ja durchaus literarisch an. Es ist aufgebaut wie ein Theaterstück in 3 Aufzügen und am Anfang treten 2 berühmte Figuren auf. Der Homunculus aus Goethes Faust II und der künstliche Mensch, das Monster aus Mary Shelleys Frankenstein. Was lässt sich denn mit den beiden schon so zeigen für das Verständnis dieses komplexes KI?
Also der Grund für den Auftritt liegt letztlich darin, dass ich so etwas versuche wie eine exemplarische kulturgeschichtliche oder auch ideengeschichtliche Historie der künstlichen Intelligenz. Und zu dem Zeitpunkt von Goethe und Mary Shelley war an die technischen Lösungen noch überhaupt nicht zu denken. Aber sie ahnen, wenn man so will, schon etwas voraus. Und zwar bei Goethe ist es so, dass der Homunculus nur in einer Phiole aus Glas existiert, insofern keinen Körper hat und auch nicht mit der Welt in wirklichen, also 1:1 Kontakt treten kann. Und das ist ein Aspekt, der auch in der späteren Diskussion von großer Relevanz ist. Und bei Mary Shelley findet man zum einen die gesamte moralische Diskussion, also die Angst vor den künstlichen Wesen, die unter Umständen nicht nur die Welt, sondern auch uns beherrschen. Denn das Monster, das am Anfang noch gar nicht das Monster genannt wird, also dieses künstliche Wesen von Dr. Frankenstein geschaffen, will ja dann den Schöpfer vernichten und letztlich auch weitere, seine Familie und weitere Teile der Welt sozusagen. Und diese beiden Aspekte spielen in der späteren künstlichen Intelligenzdiskussion immer wieder eine Rolle. Die hat ja verschiedene Wellen erlebt. Und diese Wellen sind durchaus miteinander zu vergleichen, auch wenn die technischen Möglichkeiten weit fortgeschritten sind.
Sie machen dann einen historischen Abriss der Forschung mit vielen berühmten Namen. Mit dem einen habe ich schlimmste Schulerinnerungen, die Boolsche Algebra und oder nicht formalisierte Aussagenlogik, wie mit 0 also und 1. Das kommt jetzt wieder vor inmitten eines, würde ich mal sagen, höheren Mathematikgebäudes. Und ehrlich, Herr Wildenhain, ab dann habe ich kaum noch was geblickt. Mit Konnektionismus, Perzeption, zentral ist ein Begriff Emergenz, um das alles mit der KI überhaupt zu begreifen. Vielleicht nehmen wir mal diesen einen Begriff. Was ist das Emergenz?
Also Emergenz ist landläufig etwas, das sich leicht umschreiben lässt, und zwar mit einem Satz: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist die Behauptung, die in dem Begriff Emergenz steckt. Aber bevor ich zur Emergenz komme, die in der Tat einen zentralen Platz in meinem kleinen Büchlein einnimmt, durchlaufe ich ja sozusagen die gesamte Geschichte der künstlichen Intelligenz, und die anderen Begriffe, die Sie genannt haben, die sind teilweise eher nebenrangig. Man kann sie auch überspringen, wenn man möchte. Aber ich beschäftige mich notwendigerweise mit den zwei großen Ausrichtungen, die in der Forschung vorgelegen haben, nämlich zunächst Kognitivismus. Die These ist, das Gehirn ist ein Digitalcomputer, hat sich als Irrtum erwiesen, soweit man bisher weiß. Man hat auch keinen gefunden, wenn man in die Köpfe geguckt hat. Und der zweite Begriff ist Konnektionismus, ist eigentlich die ältere Ausrichtung der Forschung und bedeutet so viel wie: Wir versuchen eine Annäherung an den Bau des Gehirns. Also wir schaffen ein Netz von ganz vielen kleinen Einheiten, so wie im Gehirn, wo unsere Neuronen miteinander interagieren. Und das wird den Durchbruch bringen. Das hat in der Tat zu den Phänomenen geführt, die wir jetzt unter ChatGPT und weiteren kennengelernt haben.
Aber nochmal, wie läuft das denn hin zu dieser Emergenz? Die kommt ja dann später auch, also sagen wir mal in der Schlusskurve ihrer Geschichte, mit der These, dass es in diesem Sinne gar keine künstliche Intelligenz geben könnte, die mit eigenem Bewusstsein das Ruder übernimmt. Und da hat Emergenz eben auch wieder ganz
Da hat die Emergenz eine absolute Hauptrolle, und sie ist ja sozusagen auch der Einstieg in den dritten Teil. Aber davor beschäftige ich mich sehr wesentlich mit den Dingen und dann eben wissenschaftlich oder wissenschaftlich-philosophisch mit den Dingen, die schon bei Goethe und Mary Shelley auftauchen. Das heißt, Intelligenz, menschliche Intelligenz ist ohne menschlichen Körper nicht denkbar. Und Maschinen haben halt keinen Körper in der Form wie wir. Also man kann das ja schön an Säuglingen sehen. Säuglinge interagieren, bevor sie sprechen können, und sie tun das mit Hilfe ihres Körpers. Und sie sind auch da schon zu großen Intelligenzleistungen fähig, zum Beispiel Mustererkennung, das heißt Gesichtserkennung. Also mein einer Enkel ist gerade mal ein halbes Jahr alt, und als er das Passfoto seines älteren Bruders am Kühlschrank gesehen hat, hat er dieses Passfoto angelächelt, weil er ihn erkannt hat. Das ist bei Maschinen sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen. Und der Grund ist letztlich, dass sie keinem Zweck folgen. Also der kleine Enkel will natürlich immer zu den ihm vertrauten Personen, insbesondere zu Mama. Und das wollen die Maschinen nicht unbedingt. Ich sage dann aber, also es gibt noch weitere Argumente gegen das Postulat, dass Maschinen eine Intelligenz, und zwar eine starke Intelligenz, entwickeln können, die der allgemein menschlichen entspricht. Da kommen noch weitere Argumente, aber ich lande dann bei der Emergenz und sage, eigentlich ist das nur denkbar, wenn sozusagen aus dem komplexen Zusammenschalten vieler Entitäten, vieler Elemente etwas erwächst, das sozusagen mehr ist als die Summe der Teile. Und dazu sage ich, das wäre ein Wunder, denn wo soll es herkommen?
Am Ende denkt man, man kann sich ein bisschen locker machen. Man muss sich nicht so viel Angst haben. Aber dann liest man wie letztes Jahr, dass Hunderte von KI-Cracks weltweit eine Petition unterschrieben haben, die unbedingte Kontrolle verlangt. Wenn nicht, droht eine Katastrophe und der menschliche Untergang durch die KI. Sowas macht mir schon Angst. Ihnen scheint es gar nicht.
Naja, also missbräuchliche Nutzung ist immer möglich. Also es gab auch große Petitionen zu Recht und die sollten auch eigentlich wieder mal auftauchen gegen Atomwaffen und Ähnliches. Wenn man eine Technik hat, die weitreichende Folgen haben kann, dann, und das ist künstliche Intelligenz in jeder Hinsicht, gar keine Frage, und dann ist es, dann birgt das eine Gefahr. Aber es ist sozusagen die Gefahr des Missbrauchs. Also ich schreibe in meinem Buch, wenn die künstliche Intelligenz verbunden ist mit den Türen des Hochsicherheitslabors, dann kann sie die Türen des Hochsicherheitslabors öffnen. Wenn sie damit nicht verbunden ist, dann wird es schwierig für eine KI. Das ist schon bei Alan Turing so, der sozusagen der Vater, wenn man so will, des Computerzeitalters ist. Der sagt zwar, der Computer ist im Prinzip jede Maschine, weil man alles programmieren kann. Aber wie wir selber wissen, wenn das Kabel zwischen Laptop und Drucker nicht steckt, dann ist zwar der Laptop ein virtueller Drucker, aber drucken tut er nicht.
Auch in der Literatur und der Buchbranche wird ja heiß diskutiert, wie stark die KI hier eingreifen wird. Werden wir noch Korrektoren brauchen? Werden wir noch Übersetzer brauchen? Wann kommt der erste maschinengeschriebene Roman? Was sagt der Romancier Michael Wildenhain zu solchen Spekulationen?
Gehe ich in meinem Buch nur kurz drauf ein, aber habe ich natürlich eine Meinung zu. Es wird so sein, dass Gebrauchstexte mehr und mehr von Maschinen übernommen werden, vor allem wenn sie sich an Mustern orientieren. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel das überübernächste Piratenbuch haben für Kinder zwischen 5 und 8. Es gibt schon sehr viele Piratenbücher, die stehen im Netz, die sind greifbar und insofern wird es nicht besonders schwierig sein, für eine künstliche Intelligenz ein weiteres Piratenbuch zu entwickeln oder zu schreiben. Das meine ich mit Gebrauchsliteratur, ja, Ankündigungstexte. Also bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich mit einem Freund zusammen Versuche gemacht. Wir haben ChatGPT aufgefordert, ein Abstract zu schreiben, eine Gliederung und einen Werbetext zu eben diesem Buch. Das sind immer die Dinge, die man erwartet. Also es ist sozusagen stark klischiert.
Aber was sind okay so?
Nee. Also ich konnte damit wenig anfangen, aber es war sozusagen extrem orientiert an der aktuellen Diskussion. Ja. Also in der Gliederung kam natürlich autonomes Fahren und Ähnliches vor. All die Dinge, die heiß diskutiert werden in der Anwendung. Aber für mich ging es ja mehr um die philosophischen Fragen.
Ich meine, das Bedürfnis darüber zu reden, zu reflektieren über diese KI-Revolution ist riesengroß. Als ich die Ankündigung für Ihr Buch las, habe ich sofort gesagt, her mit dem Mann. Klingelt bei Ihnen jetzt auch öfter das Telefon, öfter als beim Romancier? Endlich einer, der es uns erklärt?
Ich habe eher den Eindruck, dass das langsam anläuft, aber es läuft an. Und ich meine Erklärung dafür ist, dass der Respekt doch recht groß ist vor dem Thema und dann auch vor dem Buch.
Beim nächsten Roman rufen wir jedenfalls auch wieder an. Eine kurze Geschichte. Der künstlichen Intelligenz, das ist das neue Buch von Michael Wildenhain bei Klett-Cotta erschienen mit 120 Seiten für 16 Euro. Schönen Dank Ihnen, Herr Wildenhain, für einen Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und schöne Ostern.
Danke, wünsche ich auch.